Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Das ist ganz aufregend, Mechtild, das ist ja quasi jetzt die Premiere, ne?
Ja, also ich habe mich drauf gefreut, war gespannt und auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, ich glaube, das trifft komplett irgendwie auch auf mein Gefühl quasi zu oder wie ich mich jetzt gerade fühle. Wir haben ja schon gesagt, dass wir uns eigentlich ganz gern nochmal ein bisschen vorstellen würden zur ersten Folge, damit die Leute nochmal so ein bisschen wissen, wer wir eigentlich sind. Ich habe ein paar Gedanken zu dir. Soll ich die erstmal loswerden? Soll ich mal sagen, wie ich dich so kennengelernt habe oder wahrnehme?
Ja, erzähl mal.
Also, weil das ist ja kein Geheimnis, du bist ja meine Ausbilderin, ne? Ich habe ja bei dir tatsächlich eben die Ausbildung zum Familientrauerbegleiter gemacht und ich finde, du bist ein sehr, sehr besonderer Mensch und man kommt hier ins Lavia-Haus einfach sehr, sehr gerne. Natürlich nicht wegen der Thematik, aber man hat immer das Gefühl, dass hier so eine zweite Familie, also hier... Du hast so eine offene Art und so ein offenes Herz, dass man hier hinkommt und irgendwie denkt, ach, das ist irgendwie schön. Also auch so, dass man das Gefühl hat, man kennt sich irgendwie schon immer und dass es so eine gewohnte Atmosphäre ist. Und
schön.
Ja, das ist ja quasi das, weil du das Ganze ja irgendwie mit Leben füllst. Und das finde ich sehr, sehr besonders. Und tatsächlich auch sehr besonders, dass du all dein Wissen, was du dir über all diese Jahre ja angeeignet hast in dem Bereich der Familientrauerbegleitung, dass du das auch mit allen teilst, ne? Also auch mit den Menschen, die du ausbildest, weil ich finde, das ist auch nicht selbstverständlich, sondern wir leben manchmal in so einer Ellenbogengesellschaft, wo man irgendwie sagt, nee, musst du selber irgendwie rausfinden und du teilst deine Erfahrungen. Und das finde ich sehr wertvoll und sehr besonders. Deswegen habe ich ganz viel von dir schon gelernt und ganz vieles von dem, was ich im Podcast erzählen werde, habe ich von dir gelernt. Von daher, das ist so, ja, so würde ich dich vorstellen.
Danke. Bevor ich was zu dir sage, nochmal der Gedanke zu diesem Teilen. Es geht ja um die Idee. Es geht ja nicht in erster Linie, dass ich mich damit auf irgendeinen Sockel stellen möchte, sondern es geht um die Idee, die verbreitet wird. Und wenn wir die eng halten und klein halten und sagen, das darfst du nicht machen oder das darfst du nicht machen, wie soll sich das verbreiten? Genau. Ja, ich habe dich kennengelernt über Johanna, die gesagt hat, ey, ich habe mit Benny gesprochen und habe einen Podcast mit dem gemacht, Gang oder Fenster. Oder Fenster oder Gang.
Fenster oder Gang, genau.
Fenster oder Gang. Und dann hast du mich angeschrieben und hast eben nachgefragt, ob du die Trauerbegleiterausbildung hier machst. Und ich freue mich über jede Frau und jeden Mann, aber ganz besonders über Männer, weil die oft so rar sind in der Trauerbegleitung. Und dann haben wir uns so kennengelernt. Und ich erlebe dich so interessiert und so intensiv auch bei dem Thema und gleichzeitig mit ganz viel Humor. Und als ich letztens auf deinem Insta-Kanal das gesehen habe, wie du da standest und vom, ich weiß gar nicht, 3-Meter-Brett, 5-Meter-Brett?
10-Meter-Brett
gesprungen bist, da habe ich gedacht, verdammt ist der todesmutig. Ja, weil da kriege ich schon leichte Schwindelanfälle, wenn ich dir dabei zugucke. Und genau, und wenn ich dich beschreiben würde, dann würde ich sagen, du bist interessiert, du bist sehr ernsthaft, du bist humorvoll und du bist auch verrückt. So,
ja.
Und bunt. Und das mag ich einfach, weil du noch mehr bist. Aber genau das braucht es auch in der Trauerarbeit. Es braucht dieses von bis. Und trauernde Menschen, die zu uns hinkommen, die dürfen nicht zugekleistert werden mit irgendwelchen Fotobüchern, mit Waldwegen, wo am Ende die Sonne strahlt und nur mit sanfter Musik und Duftkerzen, sondern auch diese Menschen haben neben der Trauer andere Interessen und die haben vorher andere Gefühle gehabt, die jetzt gerade überdeckt sind, oder die haben sie immer noch, die sind gerade überdeckt, und die mögen auch Humor und die mögen auch Buntes, und von daher bist du echt ein guter Typ in der Trauerarbeit.
Das ist schön, danke, dass du das sagst, weil mich das auch tatsächlich so in meiner Findung als Trauerbegleiter jetzt gerade, in der ich ja auch noch so ein bisschen bin, mich oft auch verunsichert hat, auch manchmal ehrlicherweise, dass ich nicht immer oder dachte, bin ich eben manchmal vielleicht zu bunt und zu verrückt für dieses Thema, und dann habe ich mir gedacht, nee, also Leben und Tod gehören zwangsläufig zueinander, und nur weil wir über den Tod reden, heißt das ja nicht, dass wir nicht irgendwie auch dabei ja leben, ne? Und das heißt jetzt nicht, ich darf immer nur, oder das bedeutet nicht, ich darf nur schwarze Sachen tragen und darf nicht verrückt sein, sondern das ist ja Teil meiner Persönlichkeit und, wie du schon sagst, auch Teil von der Persönlichkeit von anderen Menschen, ne?
Genau, und weil es echt ist und weil es nicht darum geht, ein Schaulaufen zu machen und zu sagen, ach, jetzt muss ich mal wieder irgendwie so eine Nummer hier machen, sondern dass es echt ist. Ich erinnere mich dran, ich habe unser Klavier, was bei uns in der Küche steht, was auch so Kerzenhalt hat, so ein altes Klavier, das habe ich türkis streichen lassen. Mhm. Und das sieht ziemlich cool aus. Und dann habe ich ein paar Wochen später mir türkise Schuhe gekauft. Nicht wegen dem Klavier, sondern weil die Farbe innen war, weil die Schuhe einfach toll waren. Und ich saß dann, machte Pause, und das ist ein ganz altes Klavier, also es ist mehr Schmuckstück, als das drauf gespielt wird. Und dann habe ich meine Füße so draufgelegt und mein Mann kam rein und sagte, das sieht cool aus, die Schuhe passen ja zum Klavier, und hat ein Foto gemacht. Und das habe ich gepostet. Und dann habe ich später gehört, das macht man als Trauerbegleiterin nicht, dass man ein Foto postet, wo man die Füße so hochlegt und noch auf dem Klavier. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich dieses Bild rausnehmen soll. Das ist schon Jahre her. Und dann habe ich gedacht, nee, aber das war dieser Moment, das war ein schöner Moment. Und ich habe dieses Bild gepostet, auch in so einer Fröhlichkeit. Und dann habe ich stehen lassen. Und ich denke heute eben, es kommen ja auch die Menschen zu dir, zu mir, zu anderen Kolleginnen und Kollegen. Und die haben ja die Wahl. Und die können ja sagen, ich möchte gerne hingehen, oder die können sagen, da ist mir jemand zu krass oder ist mir jemand zu dunkel oder zu ernst oder zu schräg oder so. Und das kann man ja auswählen. Und von daher, ja, macht man sich manchmal über das Außen vielleicht selbst sogar noch mehr Gedanken, als es die Menschen machen, die sich angesprochen fühlen und kommen, weil sie Hilfe suchen.
Ja, und die das, glaube ich, auch dann ganz instinktiv, ne, eben wirklich tun, ne, also sich Angebote vielleicht suchen und schauen, passt das eben zu mir oder eben auch tatsächlich nicht, ne. Du, bevor wir noch weiter quasi so ein bisschen inhaltlich auch sprechen, willst du denn noch ein bisschen was zu dir sagen? Ich meine, ich habe jetzt schon erzählt, wie ich dich so wahrgenommen und erlebt habe, aber wie würdest du dich vorstellen?
Ich stelle mich gerne damit vor, dass ich sage, ich habe vor über 30 Jahren die Familientrauerarbeit gegründet, weil ich aus einer großen Familie komme mit 5 Geschwistern, die Großeltern wohnten mit im Haus, ich aus der Pädagogik komme, eine Kita geleitet habe, ganz viel Pfadfinderarbeit gemacht habe in Leidenschaft und dann zu diesem Thema Trauer gekommen bin, weil es ein Auftrag war in einer Erzieherinfortbildung und gar nicht erstmal aus eigener Betroffenheit. Und ich arbeite hier im Lavia-Haus, habe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die alle qualifizierte Trauerbegleiter, Trauerbegleiterinnen sind. Und wir bieten hier Gruppen an, wir bieten hier Einzelgespräche an, wir bieten Familiengespräche an vor dem Tod als Beratung und nicht Hospiz ersetzend, sondern begleitend oder wenn akut was passiert oder in der Zeit danach. Trauerbegleitung, wir haben im Vorfeld gerade drüber gesprochen, hast du gesagt, das ist so dein Baby, ja. Da, wo ich anderen oft auch sage, ihr müsst auch mal einen Cut machen und es braucht auch was Privates, es braucht auch etwas außerhalb der Trauerbegleitung, da merke ich, dass ganz vieles bei mir schon einfach reinspielt, weil weil es nicht nur ein Job ist, sondern weil es auch Leidenschaft, hört sich nach Leiden an.
Stimmt, da steckt das Wort drin, ne? Mm,
genau, aber im Positiven.
Eine Passion,
schon, genau.
Passion vielleicht ein Wort, was besser passt.
Passion, genau, das hört sich gut an. Das eher so ist, aber als Erzieherin oder als Pfadfinderin war ich ja auch unterwegs und wenn ich ein gutes Buch gefunden habe, eine Methode gefunden habe, konnte ich das immer gleich koppeln und gleichzeitig schaffe ich mir schon Auszeiten. Aber das ist einfach mein Ding, diese Familientrauerarbeit und das in die Welt reinzubringen, das finde ich schon ganz wertvoll. Wir haben 3 Söhne, wir haben einen Hund, ich bin verheiratet und mag meine Familie sehr. Und werde in diesem Monat zum ersten Mal Oma.
Verrückt, es ist schon so weit.
Ja, genau.
Bist du aufgeregt?
Ja, ja. Und es nimmt allein schon durch den Bauch von Sonja immer mehr Formen an, sag ich mal so. Genau, ja, und ich freue mich da drauf. Und auch, dass das Leben von bis geht, ne? So, und ja doch, da freue ich mich drauf. Und das wird einfach nochmal eine andere Facette sein in meinem Leben.
Schön auch zu hören, dass du sagst, du hast sowas gefunden. Und das, ne, das ist das, was ich, glaube ich, auch eingehend meinte, wenn man dich so kennenlernt, dass du wirklich etwas gefunden hast, wo du sagst, das ist eben meine Passion. Also man merkt einfach natürlich, ob Menschen einen Job machen, den sie gut können oder wo sie irgendwie zufällig gelandet sind oder ob sie eben etwas tun, so wie du aus voller Überzeugung eben einfach auch zu sagen, das ist ein wichtiges Thema, mir ein wichtiges Thema und das möchte ich irgendwie vorantreiben.
Ja, und ich sag mal, wenn ich so viel mit Lavier zu tun habe, dann ist es ja nicht nur in der Trauer, sondern gestern war ich mit Anna einkaufen und wir haben kleine Bänke für den Flur geholt, die einfach schön aussehen und wir haben eine Lampe für draußen geholt. Das sind ja auch schöne Sachen, die da nochmal mit reinspielen, wenn man Bilder aussucht oder wenn man Musiksachen raussucht. Das ist im Kontext zur Trauerarbeit, aber ganz viele Dinge davon sind erstmal grundsätzlich gar nicht so traurig, ja. Genau, von daher umgebe ich mich auch mit ganz vielen schönen Sachen tatsächlich. Und ich umgebe mich mit Menschen, die mutig sind. Also alle Menschen, die hier hinkommen, die wollen haben, dass man ihnen hilft, ja. Und dann denke ich oft so, wenn andere Leute sagen, Mensch, wie schaffst du das nur? Das ist so schwer. Dann denke ich, ja, aber ein Lehrer, der da steht und hat vielleicht von 30 Schülern 10 oder 20 da sitzen, die überhaupt keinen Bock haben, die nur kommen, weil sie müssen, da hat es der doch vielleicht viel, viel schwerer, die zu motivieren, wie die Menschen, die zu uns hinkommen, die möchten Hilfe haben, die arbeiten mit da dran ebenso. Und weil wir einfach sehen, welche tollen Menschen auch da sind, obwohl sie Trauer in sich tragen, getragen haben, die stark sind, die sich engagieren, die auf dem Ehrenamt sind, die sozial gut drauf sind, die sich politisch auch manchmal engagieren. Das ist echt wirklich wertvoll, ja.
Und ich wollte noch ganz kurz sagen, da kam ja auch so ein bisschen, weil du jetzt auch nochmal todesmutig gesagt hast, ja auch so ein bisschen die Idee des Namens her, ne? Zu sagen, wir sind alle todesmutig, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und auch mit diesen ganzen Gefühlen und Emotionen, die dazugehören, die zulassen, auseinandersetzen. Das ist mutig, auch das zu tun, das ist mutig, auch hierher zu kommen und diese Gefühle auch zuzulassen, ne? Weil das ist ja auch, das kenne ich ja auch von mir selbst und von vielen anderen, gerade das Gefühl von Trauer und alle Emotionen, die da irgendwie eine Rolle spielen, werden ja oft einfach auch gern mal unterdrückt in unserer Gesellschaft, weil es uns so gesagt wird, ne? Und da zu sagen, nein, ich fühle dahin, ich fühle in diesen Schmerz und in alles, alle anderen Gefühle, die da hochkommen, das ist sehr mutig, weil das auch anstrengend ist und beängstigend ist und kräftezehrend ist, ne? Deswegen war so die Idee des Namens ja auch dahinter, ne?
Auf jeden Fall. Und weil man im Vorfeld gar nicht weiß, auf was lasse ich mich ein. Wir wachsen in einer Gesellschaft auf, wo immer wieder gelobt wird, wenn du nicht traurig bist, wenn du nicht über den Tod redest, lass uns über was anderes reden. Das ist gescheit. Man kann nicht immer nur über das gleiche Thema reden, ja? Aber so dieses, ist das gut, dass ich hingehe? Was macht das mit mir? Und todesmutig, es hat damit was zu tun. Aber wenn sie dann hier sind, dann könnte man auch sagen, ihr seid eigentlich trauermutig. Mhm. Ja, ihr seid trauermutig. Mhm. Genau. Und ich würde aber auch gerne an dich diese Frage zurückgeben. Du bist aus dem Journalismus, aus dem Podcast immer wieder an dieses Thema, auch Trauer gekommen, was ja nicht nur was mit Tod zu tun hat, sondern mit ganz vielen anderen Verlustsituationen auch. Und genau, wie würdest du dich beschreiben in der Trauerbegleitung, aber eben auch so als Typ?
Also ich glaube, das ist ja eben tatsächlich so, dass ich fürs Radio arbeite, Radiomoderator bin, Fernsehreporter bin und Podcaster bin. Und das ist so, ja, tatsächlich so meine Laufbahn gewesen, die letzten fast 15 Jahre, dahingehend so ein bisschen Karriere zu machen. Und das ist ja auch, also ich arbeite ja eben für den WDR und auch den Deutschlandfunk. Und das ist ein toller Job einfach auch, weil was ich daran so liebe, ist tatsächlich ganz viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen, deren Geschichten zu hören. Und das Coole ist auch, die Geschichten noch weiter erzählen zu dürfen und auch mal nachbohren zu dürfen. Und ich werde oft gefragt, Journalismus oder Radiomoderation und Trauerbegleitung, wie passt das denn zusammen? Das geht ja gar nicht. Und dann sage ich immer, dass diese Jobs eigentlich in vielen Belangen sehr ähnlich sind, weil es geht darum, den Menschen zuzuhören. Es geht darum, manchmal auch auf die leisen Zwischentöne zu achten, vielleicht zwischen den Zeilen zu lesen. Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen, dass sich Menschen öffnen und einen guten Raum zu kreieren und zu schaffen, dass sich die Menschen öffnen. Und das muss ich sowohl in der Trauerbegleitung als auch als Radiomoderator, wenn ich Interviews führe. Und da profitiere ich natürlich im jeweils anderen Job natürlich auch dann wiederum von den Dingen, die ich lerne als Trauerbegleiter oder eben auch als Radiomoderator oder jemand, der interviewt und Fragen stellt. Und ich glaube, das Thema Tod und Verlust schwingt quasi so ein bisschen mit, wie bei vielen von uns im Leben natürlich. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 5. Und ich glaube, das ist natürlich dann schon als Kind ein großer Verlust, den man dann schon erlebt. Ja. Das ist ja auch ein großes Thema von Trauerarbeit, ne? Also wie fühlen sich Kinder oder auch Eltern, die ganze Familie eben, ne? Nach einer Trennung oder auch nach einer Scheidung, das bedeutet ja Verlust.
Ich behaupte immer, das ist das Trauerthema Nummer 1 in allen europäischen Ländern.
Absolut.
Und wird aber nicht gesehen.
Mhm. Mhm. Ja. Und da auch, ja, eben, wie wichtig das ist, unsere Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, ne? Das wäre total wichtig gewesen. Also meine Eltern haben immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und die lieben mich. Das weiß ich auch. Aber die waren natürlich trotzdem damit überfordert, auch mit ihrer eigenen Trauer. So. Und dann gerät natürlich die Trauer oder die Traurigkeit, die Kinder haben nach so einer Trennung oder Scheidung, ja auch durchaus schon mal in Vergessenheit, ne? Das ist aber ja etwas, was ich dann in den letzten Jahren tatsächlich, das mache ich ja auch immer öffentlich, auch therapeutisch quasi auch nochmal aufgearbeitet habe und da ja viel drüber rede, auch in der Therapie. Und die erste richtige Berührung zum Thema Tod hatte ich dann nach meinem Abitur. Da habe ich meinen Zivildienst im Kinder- und Jugendhospiz gemacht, im Balthasar in Olpe. Und das ist ja auch, das wirst du ja auch kennen und das, was du gerade oder schon angesprochen hast, dass die Leute sagen, das könnte ich nicht, das ist so traurig. Mhm. Ja, das ist traurig. Das ist traurig. Das geht auch uns nah und wir nehmen sicherlich auch manchmal Geschichten und Dinge auch mit nach Hause. Aber ich habe da zum ersten Mal gemerkt, ich kann mit diesem Thema umgehen und ich kann mit trauernden Menschen offensichtlich umgehen. Ich wiederum könnte nicht 20 Stunden im OP stehen und an einem offenen Herzen operieren, ne? Und ich glaube, das ist einfach.
Und ich kann nicht mit Zahlen und könnte nicht in der Sparkasse arbeiten
oder
beim Finanzamt.
Ich auch nicht. Das wäre für mich auch der absolute Horror. Und da ist mir das so zum ersten Mal bewusst geworden, glaube ich, vielleicht auch eher rückblickend, dass das etwas ist, was mir liegt und was ich vielleicht auch ein Stück weit aushalten kann. Ne? Da muss man, glaube ich, vielleicht auch schon für gemacht sein. Aber das ist eben das, was du sagst. Das ist nicht nur traurig, sondern es gibt ja durchaus auch wertvolle und schöne Momente in der Trauerbegleitung.
Ja, mir kam das gerade noch in den Sinn, als du gesagt hast, Journalismus und Trauerbegleitung, da gibt es ja auch so Parallelen. Und ich habe damals Lisa, einer Kollegin von uns, auch gesagt, eigentlich eine gute Journalistin ist sowas wie eine gute Trauerbegleiterin, weil einfach gute Fragen gestellt werden. Keine platten Fragen, nicht das Drama rausholen, sondern reflektierend, interessiert ebenso. Und wir haben mal einen Journalisten zu uns eingeladen und haben in der Trauergruppe haben wir ein Mikro gehabt, das war gar nicht angeschlossen, aber das war wie so ein Gesprächsstein, so ein Teil eben. Und jeder, der was sagen wollte, bekam das Mikro in die Hand, was für die Kinder und später für die Jugendlichen ganz toll war. Und da ging es eben auch darum, wie geht der Journalist damit um, wenn er über eine traurige, eine schlimme Sache sprechen muss und was wird öffentlich gemacht und wo, und das hat was mit der Haltung des Journalisten zu tun, das hat sicherlich auch was mit dem Auftrag des jeweiligen Senders zu tun, weil auch die unterschiedlich sind, aber wo sagt er, okay, da berichte ich nicht drüber, eben auch so, und wie würde er darüber oder sie darüber sprechen, das war damals ein Er, wie würde er darüber reden, wenn es um seine Familie ging, was wollte er in der Öffentlichkeit haben, und das ist sowas, wo ich glaube, in allen Berufen, aber gerade da, wo es öffentlich ist, was kann ich weitertragen und was eben nicht, oder kann ich es vielleicht auch anders benennen. Und ich habe gerade gedacht, ja klar, gibt es Parallelen, ich schreibe Bücher, ich schreibe Geschichten auf Facebook, ich erzähle davon. Und manche Familien, die möchten haben, dass ihre Vornamen benannt werden. Und andere sagen, ich finde das schön zu lesen. Und da biete ich dann aber direkt an und sage, ich nehme einen anderen Namen. Oder manchmal nehme ich die Anfangsbuchstaben von dem Originalnamen. Aber auch da geht es mir immer wieder darum, es wieder in die Welt zu bringen, zum Nachdenken zu bringen. Und so viele, die dann sagen, ich habe einfach davon gelernt. Ich habe das gelesen aus Interesse und dann starb bei uns die Oma und dann war ganz klar, ich nehme das Kind mit zur Beerdigung. Und das, was ja auch über diese Öffentlichkeit auch kommt.
Ja, das ist ja so wichtig, weil das ist ja, also so empfinde ich das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein wichtiger, essentieller Teil auch von Trauerbegleitung, das Gefühl zu vermitteln, den Menschen zu sagen, die Gefühle, die du gerade spürst, sind okay und auch normal. Und da hilft es ja eben genau das, deine Geschichten zu lesen, die du niederschreibst von Menschen, mit denen du Kontakt hattest, ne, und die Geschichten erlebt hast, weil das Menschen lesen und dann denken, das ist auch okay, wenn ich nachts wach werde oder am nächsten Morgen und denke, der Verstorbene lebt doch noch, ne? Ich glaube, es gibt so viele Gefühle, wo Menschen nicht wissen, dass das in Ordnung ist, das zu empfinden in einem Verlust. Ne?
Genau. Und gleichzeitig ist sicherlich auch nochmal wichtig, wenn manchmal gesagt wird, alles ist in Ordnung, auch da wieder hinzugucken und zu sagen, nee, aber der trauernde Mensch hat auch nicht den totalen Freibrief. Also, weil ich wütend bin, kann ich nicht meinen Mann beschimpfen oder die Tür eintreten oder als Kind die Mama Arschloch nennen oder so. Aber es geht dann nicht darum zu sagen, du bist böse oder so, sondern ich kann mir vorstellen, dass du stinkewütend bist. Ich kann mir vorstellen, dass du total traurig bist. Aber ja, und dann nach einem anderen Weg einfach zu gucken, wie kann ich die Wut rauslassen oder was ist der Grund für die Wut und können wir da nicht einfach dran gehen? Eben, ja, genau. Aber grundsätzlich erstmal zu wissen, auch wenn gerade diese Handlung nicht gut ist oder ich fühle mich so neidisch und will das ja eigentlich gar nicht sein und so weiter, aber erstmal zu hören, aber das ist erstmal normal, diese Reaktion. Und jetzt muss ich lernen, mit der Situation und mit der Reaktion umzugehen halt, aber dass das erstmal ist, das ist in Ordnung, genau.
Und ich glaube auch, was halt eben total wichtig ist, weil das hattest du gerade noch gesagt, so in Gesprächen auch von JournalistInnen, finde ich, ist es immer total wichtig, nicht nur, welche Fragen man stellt, sondern auch, wie man darauf reagiert. Dass es nicht diese gespielte Betroffenheit ist von, oh nein, das ist aber ganz schrecklich, Also das ist schrecklich und man darf das auch benennen, aber weißt du, was ich meine? Das ist manchmal so dieses, das erlebe ich oft, wenn ich Radio höre, Fernseh gucke, und das meine ich gar nicht verurteilend, aber das ist dann immer so dieses, so eine ganz tiefe Betroffenheit und so. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich nicht das, was Trauernde brauchen, oder?
Nein, weil die Betroffenheit, die spüren sie doch schon selber. Und wenn das von außen dann noch drauf kommt, dann hat man ja immer mehr das Gefühl, oh Gott, da komme ich nie wieder raus. Ne? Die anderen, die sehen das schon genauso, oder die sehen jetzt nur noch den Trauernden in mir. Ja, aber das hat sicherlich auch was damit zu tun, mit dieser Betroffenheit des Gegenübers, was plötzlich gar nicht weiß, was es dazu sagen soll. Und eigentlich wäre das so wertvoll, dass Journalisten, Journalistinnen, ich kann das mit dem Innen noch nicht so richtig, ne? Ich gucke da immer rum.
Das bringe ich dir noch bei in diesem Podcast.
Das ist gut. Dass auch die eine Trauerbegleiterausbildung bekämen. Und ich weiß, dass es mittlerweile auch schon da Seminare zugibt, aber in sämtlichen Bereichen. Ärzte, Ärztinnen bräuchten das, ja, überall. Die Lehrer, Lehrerinnen müssten das haben, in allen Bereichen, aber auch Führungskräfte, ja. Und sowas müsste in Grundausbildung einfach rein, es müsste in Schule, in Kindergarten und es müsste in die Elternhäuser eben rein. Wir haben es manchmal, dass da eine Anfrage kommt, dass über Trauerbegleitung was erzählt wird, geschrieben wird oder ein Bericht gemacht wird im Fernsehen. Und meine Frage ist dann immer, was möchten Sie zeigen und was ist das Thema davon? Weil ich immer wieder sage, wir verkaufen hier keine Dramengeschichten. Wir dürfen nicht von Menschen, die sich uns anvertrauen, die Seele verkaufen, sondern das sind Krisenbewältiger, das sind Krisenbewältigerinnen, die etwas geschafft haben, die darüber reden können, die anderen damit weiterhelfen, aber nicht die ihr Drama auf den Tisch legen und andere sitzen auf dem Sofa, gucken sich das an und sagen zum Schluss, ach Gott, was haben wir es doch gut. Und die anderen sind quasi ausgezogen worden, die haben sich gar nicht selber ausgezogen. Und da geht es immer wieder darum, was soll gezeigt werden. Und ich finde das so wichtig, auch Berichte eben hier zu machen. Und wir haben immer wieder Menschen, die sagen, ja, jetzt würde ich gerne darüber reden, weil das hat mir ja auch geholfen, von anderen was zu sehen. Aber nicht das Drama und eben nicht hören, boah, das ist so schlimm, das wird bestimmt nie wieder gut.
Ja, und interessant, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich jetzt, seitdem ich die Trauergruppen und die Weinabende in Köln anbiete, natürlich, weil ich auch ein Netzwerk an Medienmachern um mich herum habe, mich viele Leute natürlich aus der Branche irgendwie kennen, schon diverse Anfragen bekommen von Leuten, die sagen, ah, gibt's nicht irgendjemanden, wo zum Beispiel das gerade erst 2 Wochen her ist und die Trauer noch so sehr frisch ist, könnten wir da so jemanden nicht mal begleiten und auch mal zu so einer Trauergruppe dazukommen, wo ich auch gesagt habe, nein, so das ist ja ein sicherer Raum, den wir kreieren für diese Menschen. Und wenn ein Verlust und ein Tod 2 Wochen her ist, dann lasse ich bestimmt niemanden von diesen Menschen vor eine Kamera, weil ich das Gefühl habe auch, dass es irgendwie zumindest sehe ich das auch als Teil meiner Aufgabe an, diese Menschen davor auch zu schützen, ne? Und wie du schon sagst, wenn die von sich aus irgendwann sagen, jetzt bin ich soweit, ich möchte das, weil mir das im Prozess auch hilft, ist das was anderes, ne?
Genau. Und genau, das kann im Prozess helfen. Wir erleben, dass das Kinder, Jugendliche und auch Eltern, dass sie ganz viel Respekt dafür bekommen, ebenso. Und sie stehen nicht als Opfer da, sondern sie sind wirklich Bewältiger, die eine Hürde geschafft haben, einfach wieder, und die davon berichten. Das ist, ich glaube mal, so 15 Jahre her, da habe ich von einem Fernsehsender, und das war meine erste Fernsehanfrage, ich war aufgeregt, ich war so stolz. Und es sollte eine Sendung gemacht werden, Mummy's Diary hieß das, und ich sollte als Trauerbegleiterin, wie damals diese Supernanny, ich sollte in Familien reingehen, wo eine Mutter stirbt, und ich gehe dahin und ich werde auf Schritt und Tritt begleitet dabei, und dass ich Kontakt aufnehme mit der Familie und mit der Mutter, dann eine Kiste erarbeite, eine Hinterlassenschaft, wenn sie dann tot ist, dass das dann der Vater und die Kinder eben auspacken und davon profitieren. Grundsätzlich erstmal etwas, was wir ja auch machen in unserer alltäglichen Arbeit, ebenso. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, und dann lerne ich die Familie Fuhr kennen. Nee, ich lerne die erst bei dem Fernsehdreh kennen. So, und die gehen ganz frisch rein, also im Grunde in so eine offene Wunde. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das geht doch nicht. Es kann doch sein, dass vielleicht der Mann das erste Mal weint und dann gleich vor der Kamera. Aber genau das wollten die haben. Mhm. Und da habe ich nicht mitgemacht, weil ich gedacht habe, ich könnte mich im Spiegel nicht mehr ansehen. Das ist vollkommen unprofessionell. Mhm. Das ist einfach eine Vermarktung von Unheil. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man das auch nochmal unterscheidet. Also ich will nicht sagen, dass ich immer die richtige Entscheidung treffe. Das weiß man ja im Nachhinein oft erst. Aber dass es nicht darum geht, dass ich im Fernsehen bin, sondern wenn ich drin bin, dass es um eine Botschaft geht. Hm. Ja, und nicht um mich persönlich.
Ja, und das ist ja trotzdem eben echt eine Gratwanderung, weil das Thema soll ja auch eben in der Öffentlichkeit stattfinden, ne? Und muss ja eben auch, damit da mehr, ja, damit es eben so ein bisschen enttabuisiert wird vielleicht auch und die Leute viel früher auch lernen, damit umzugehen. Aber es ist dann echt eine Frage, wie, ne? Wie man das tatsächlich, wie es inszeniert wird einfach.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Hast du denn das Gefühl, dass sich das so ein bisschen verändert hat in all den Jahren, in denen du das jetzt machst, so dass das Thema Tod und Trauer und Verlust oder die Themen mehr stattfinden, also in Medien, in Kinderbüchern vielleicht auch? Also hast du das Gefühl, da hat sich schon was verändert?
Ja, auf jeden Fall. Als ich vor ungefähr 38 Jahren ist meine Nichte am Kindstod gestorben und meine Neffen waren 4 und 5 Jahre alt und ich kannte damals nur das Buch Leb wohl, lieber Dachs und Abschied von Rune. Da stirbt einmal ein alter Dachs, vergleichbar mit Großeltern, und einmal ertrinkt ein Kind in einem Teich. Und beide Bücher passten eben nicht zu diesem Kindstod. Heute konnte ich die anwenden und damit anders arbeiten. Das konnte ich damals aber nicht. Und ich glaube, dass es damals noch kein anderes Buch gab. Und nach und nach sind immer mehr Bücher gekommen. Spannenderweise sind immer mehr Bücher zum Tod gekommen. Bücher zur Scheidung zum Beispiel, ja auch ein Verlust. Die sind erst viel später gekommen. Und das hat sich geändert mit den Büchern. Es gibt viel mehr Trauerarbeit. Damals gab es Hospizarbeit. Die haben sich auch ganz lange durchkämpfen müssen, ja, bis das anerkannt war. Und Trauerarbeit, ganz viel gab es Beschäftigung, Kinderbeschäftigung. Im Grunde, dass man gesagt hat, so, das ist ein trauerndes Kind, damit gehen wir jetzt klettern, damit gehen wir schwimmen, damit fahren wir jetzt in den Freizeitpark und so weiter. Aber dass dieses Thema Trauer gar nicht so angesprochen wurde. Und da, glaube ich, habe ich gewaltig mit beigetragen, dass sich da was verändert hat ebenso, ne? Das hat sich geändert und auch diese Öffentlichkeitsarbeit, die ich gemacht habe, dass ich damit rausgegangen bin, auch mit Kindern und Jugendlichen, das hat Irritationen gegeben, auch unter Kolleginnen ganz viel, und dass dann mir zugetragen wurde, das geht nicht, dass ich die in der Öffentlichkeit vermarkte und die können bestimmt mir kein Nein sagen und so weiter. Und es gab auch so eine hospizische Sprache, ja, es gab auch so eine Trauersprache. Achtsamkeit finde ich ist wichtig, ja, aber wenn Achtsamkeitssprache eine Fremdsprache wird, ja, und eine Körperhaltung eine andere wird und nur noch so ganz sanft geredet wird und so, das hat sich auch geändert, dass das nicht mehr so ist. Das gibt es auch noch, das sind aber auch bestimmte Typen, die werden auch wieder Typen finden, die das mögen, aber dass es offener und freier geworden ist. Und in unserem Umfeld fragt heute keiner mehr Familientraubegleitung oder Traubegleitung, was ist das denn? Und das ist früher ganz viel gefragt worden. Früher musste ich ganz viel auch erklären, warum wir das machen. Ich bin von einer Frau aus der Nachbarschaft am Parkplatz angesprochen worden, die gesagt hat, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass sie Trauerbegleitung machen. Und ich frage mich wirklich, wieso das denn? Also damals im Krieg, der Vater, der kam nicht wieder. Wir haben auch keine Trauerbegleitung bekommen und wir sind alle groß geworden und wir haben das alle hingekriegt. Und die wurde immer lauter und aggressiver.
Aggressiver, ja.
Und an der Stelle, ich habe es da nicht gesagt, ja. weil das wäre dann ein Konflikt geworden auf dem Parkplatz, aber genau an ihrer Art hat man einfach gemerkt, ja, und sie hätte Trauerbegleitung gebraucht. Und heute, mittlerweile, begegnet sie mir und dann sagt sie, ich habe wieder von ihnen gehört. Und das ist ja schön. Und sie hat sich damit so angefreundet und kann Sachen nachvollziehen. Mhm. Und so etwas hat sich verändert. Aber es ist gleichzeitig auch so, die Szene, wo ich mich bewege, da reden alle über Trauer. Und die Leute, die mich kennen, die haben immer weniger oder keine Berührungsängste mehr.
Aber in der breiten Gesellschaft quasi ist es trotzdem noch
nicht angekommen. In der breiten Gesellschaft, dann gibt es Leute in Gelsenkirchen, die wissen nicht, dass es in Gelsenkirchen Trauerbegleitung gibt, weil es einfach nie ihr Thema war, sie nicht hingeguckt haben. Oder ich komme in eine Nachbarstadt, weil ich für Erzieherin eine Fortbildung gebe und merke plötzlich, sag an Malen, oh, das können die gar nicht. Und dann denke ich, das ist nur ein paar Kilometer von hier entfernt, aber weil es in dieser Stadt keine Trauerbegleitung gibt oder zumindest nicht öffentlich bekannt ist, sind das ganz neue Themen. Dass gesagt wird, was, einen toten Mensch anschauen? Nee, das geht überhaupt nicht. Und das gibt es in Gelsenkirchen tatsächlich weniger, auch wenn nicht alle wissen, dass es hier Trauerbegleitung gibt, aber da hat sich wirklich vieles geändert. Und Bestatter, Bestatterinnen haben sich geändert. Also so drumherum, ne, passiert schon etliches.
Es hat sich so, dieses Thema hat sich ein bisschen geöffnet, ne? Also ja, und das ist ja auch das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Trauerbegleitung bedeutet nicht nur, seine Anteilnahme auszusprechen und in schwarzen Sachen einem gegenüber zu sitzen, sondern das öffnet sich gerade so, ne? Und trotzdem höre ich wirklich ganz oft auch noch, wenn Menschen sich bei mir melden, auch für die Trauergruppen, dass sie sagen, ich habe das nur durch Zufall gesehen oder mir hat das eine Freundin geschickt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und oft wird ja auch eben Trauerbegleitung mit Sterbebegleitung verwechselt, ne? Dass dann Menschen denken, wir wären nur quasi im Hospiz und sitzen am Bett, während jemand verstirbt. Ne? Das ist ja nochmal ein Unterschied. Das hast du ja auch gesagt, das ist, kann Teil von Trauerbegleitung sein, wenn das der Familie oder den Hinterbliebenen quasi hilft. Aber auch da ist, merke ich noch oft ganz viele Fragezeichen im Kopf von Menschen irgendwie. Oder die dann irgendwie sagen, ich habe das mitbekommen, dass du das jetzt machst, aber erklär doch mal, was macht man denn da eigentlich? Also da ist schon noch, und trotzdem auch merke ich so eine Neugierde, aber so eine vorsichtige Neugierde, sich diesem Thema so ein bisschen zu öffnen. Mhm.
Als Trauerbegleiter ist es wichtig, dass man sich aber auch schützt, zum Beispiel auf einer Party. Du kommst auf eine Party und dann hat jemand gehört, du machst gerade diese Arbeit oder hat was gelesen und kommt dann und sagt...
Ist mir passiert,
so,
ja.
Genau, und sag mal, machst du wirklich so etwas? Und ich habe da auch etwas. Und das ist vielleicht so, wie wenn man Arzt oder Ärztin ist, ja, dann kriegt man die offene Wunde gezeigt, die eiterne Wunde oder so. Und jeder, das Spannende ist ja, jeder kennt Trauer. Jeder kennt Trauer, das ist einfach so. Und jetzt kann ich einmal drüber reden. Aber das ist auch nicht das Schlimme. Aber das, was passiert, ist so, dann wird das Herz ausgeschüttet, da hat man drüber geredet und dann sagt man so, und jetzt gehe ich feiern. Und dann drehen sich die Leute um und gehen feiern und ihr Herz haben sie ausgeschüttet und ich stehe da und habe jetzt vielleicht 2, 3, 4 Geschichten gehört, ja, und ich möchte auch gerne feiern, aber auf einmal stehe ich alleine, weil ich stehe jetzt gerade für die Trauerbegleitung.
Und auch vielleicht zu sagen, es ist jetzt irgendwie doch nicht das richtige Setting, ne? Also bei mir ist das wirklich letztes Jahr passiert, dass ich auf einer Party von 2 Menschen unabhängig voneinander angesprochen worden bin. Und dann war aber auch so laut Musik, also das heißt, ich konnte auch, das ist einfach, ne, auch
die ganze
wenn wir,
Privatsphäre,
ja, genau. Aber es war, man brüllt sich so an, man hat nur die Hälfte verstanden, ja. Und so, und dann, das war aber tatsächlich für mich ja auch einer der ausschlaggebenden Gründe zu sagen, ich möchte gerne Gruppen in Köln anbieten, weil aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis kamen immer mehr Leute auf mich zu und haben gesagt, können wir nicht mal einen Kaffee treffen, mein Vater ist verstorben, meine Mutter ist verstorben, und das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr mit jedem einzelnen Kaffee trinken gehen und mir das anhören, sondern wenn es doch Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt, die alle irgendwie ähnliches Alter haben und ähnliche Themen, dann kann man die doch auch einfach alle zusammen an einen Tisch bringen. um mich eben davor auch zu schützen, im privaten Kontext mir eben tatsächlich immer diese Geschichten auch anzuhören irgendwie, ne?
Ja, und der Wert ist im Grunde in so einer Gruppe, die profitieren von deinem professionellen Wissen, die profitieren von deiner Herzlichkeit, weil sie auch zu dir hinkommen wollen, sich öffnen können, und sie profitieren aber auch von den Geschichten der anderen im Austausch, was durch dich dann auch wieder angeleitet wird, mhm. weil das finde ich einfach auch nochmal ganz wertvoll, dass man sich nicht einfach nur trifft und sagt, wir reden jetzt über Trauer, sondern wenn ich eintauche in die Trauer, dann ist es auch wichtig, dass ich auch da wieder gut rauskomme, oder wenn ich das Bild vom Eintauchen nehme, dass nicht alle plötzlich sich an mich dranhängen und mich da runterziehen. Eigentlich bin ich ganz gut reingegangen und ich habe gedacht, ich erzähle auch mal, was mich irgendwie belastet oder was mich berührt. Und dann gehe ich raus und denke so, Gott, ich habe mich gerade noch vom Ertrinken gerettet. Mhm. Das finde ich ist auch nochmal wichtig, dass es nicht nur so ein Ausschütten ist zum Ertrinken, sondern dass man auch lernt, zu schwimmen.
Mhm, stimmt. wir haben aber ja, ich habe auch noch eine Frage tatsächlich auch an dich, weil wir uns ja auch überlegt haben, im Podcast zu sagen, dass es am Ende immer, dass einer dem anderen eine Frage stellt. Und ich
eine Überraschungsfrage.
Eine Überraschungsfrage, oder? Eine Frage, die, die er oder sie vorher nicht wusste. Und ich durfte mir die erste jetzt überlegen.
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Benny an Mechthild.
Hast du persönlich Angst vor dem eigenen Tod?
Das ist eine gute Frage. Nein, ich habe vor dem eigenen Tod keine Angst. Ich habe Sorge davor, dass ich elendig sterbe, so krepiere. Mhm. So davor habe ich Sorge und gleichzeitig vertraue ich auf die Palliativmedizin, wenn es um Schmerzen gehen würde. Und dass ich keine Angst davor habe, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich glaube, dass der Tod nicht das Ende ist. Ich wünsche mir das, ich glaube das. Ob es so sein wird, das weiß ich nicht, aber ich merke einfach, dass mir das diese Sorge nimmt und dass ich glaube, dass ich auf die Menschen treffen werde, die mir gut tun werden, wenn Himmel für was Positives steht, dann wird es gut sein, was danach kommt. Und ich glaube, dass ich dahin gehen werde, wo ich hergekommen bin. Und ich glaube, dass alle Menschen gut auf die Erde kommen, einfach gut sind. Und wenn sie zu, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schlechten Menschen werden, dann hat das was mit dem Umfeld zu tun. Und wenn man gut auf die Welt kommt, dann wird es wieder gut sein, da wo ich hingehe. Ja, das wäre so meine Antwort.
Vielen Dank fürs Beantworten, weil ich habe mich eben gefragt, wenn man so viel sich mit den Themen auseinandersetzt und mit den Verlusten auch von anderen Menschen und dem Tod von anderen Menschen auseinandersetzt, hat mich mal so der Blickwinkel auf die eigene Endlichkeit eben interessiert.
Ja. Also mir ist es schon bewusster geworden durch diese Arbeit, wie schnell Leben vorbei sein kann. Und es gibt Momente, wo ich dann so denke, da erzählt eine Frau, sie saß mit ihrem Mann beim Kaffee trinken und dann fiel er vom Stuhl und war tot. Und dann denke ich manchmal so, oh Gott, wenn ich jetzt gerade gleich umfall, auch das fürchte ich jetzt nicht unbedingt, aber das ist so irreal. Mhm. Und dann denke ich so, ja, aber wenn mein Mann, der mir gegenüber sitzt, oder du jetzt, wenn du jetzt umfallen würdest, das wäre für mich ganz heftig. Und das ist dieses, ne, du musst mit der Trauer dann leben, aber den eigenen Tod, entweder danach ist, du würdest vielleicht sagen, Sendepause, hier im Ruhrgebiet sagt man Schicht im Schacht, dann ist nichts mehr. Ja?
Stimmt, ja.
Genau.
Stimmt, das ist interessant, wirklich. Das ist nochmal ein interessanter Blickwinkel und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man vielleicht, oder ich habe so in mich reingefühlt und habe gemerkt, so ja, stimmt, ich habe, glaube ich, mehr Angst davor, dass Menschen sterben, die mir wichtig sind, als vor meinem eigenen Tod. Weil das ja eben genau das dann wiederum bedeutet, auch dann mit der Trauer im Umkehrschluss quasi auch leben zu müssen, ne?
Und gleichzeitig ist es einfach, finde ich auch immer wieder nochmal spannend, das ist auf sachlicher Ebene, wie wir gerade drüber reden. Und mir ist eine Frau begegnet, die Maria, die starb. Und ich habe gefragt, Maria, glaubst du, dass nach dem Tod was kommt? Also wir waren so im Gespräch gewesen und dann, ihre Kinder waren auch dabei gewesen. Und dann hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall, um Gottes Willen, wie würde ich denn sterben, wenn ich nicht den Glauben daran hätte, auch an göttlichen Himmel, auch Menschen wiederzusehen. Und dann fing sie an zu weinen und sagte, aber ich habe immer gedacht, aus dieser Haltung raus, ich würde sterben mit einem Klacks machen. Und dann guckte sie ihre Kinder an und sagte, aber wenn ich sterbe, muss ich euch lassen. Und dann habe ich gemerkt, das hat mir den Hals zugeschnürt, das hat mich so berührt, weil ich gedacht habe, ja, dieses Sterben mit einem Klacks machen, so ein bisschen habe ich ja gerade irgendwie auch drüber gesprochen. Aber wenn es denn soweit ist, dann ist es ein Abschiedsschmerz. Also ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Wenn ich darum weiß, dass ich sterbe, dann wird das ein Abschiedsschmerz sein von der Welt. Das kann auch Erlösung sein. Ach, das kann so unterschiedlich sein, je nachdem, welche Lebenssituation man gerade hat, ne?
In diesem Thema stecken so viele Themen drin, ne? Auch weil wir jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen haben, über dieses, was passiert denn vielleicht danach oder was glaube ich für mich, um irgendwie damit gut klarkommen zu können. Auch ein gutes Thema, dem wir uns auch nochmal in einer anderen Folge, glaube ich, auch nochmal ausgiebig widmen können, weil ich glaube, auch da hat ja jeder Gedanken und Gefühle und vielleicht Visionen von, ne?
Trauerbegleitung im Podcast.
Stimmt. Das war eine schöne erste Folge, Mechthild. Also vielen Dank, glaube ich, auch an alle, die es gehört haben. Und ich wünsche allen, dass sie weiterhin auch todesmutig sind oder bleiben oder werden.
Ja, danke fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge, sagt man, glaube ich, so. Ich weiß es nicht, aber ja.
Genau.
Kann man sagen.
Tschüss.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen, dann schreibt uns gern über Instagram.